Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Bibel rettet Leben. Ganz praktisch haben das immer wieder Menschen erlebt. Wir haben vorhin zwei Beispiele schon gehört aus Amerika und aus Argentinien. Es gibt solche Berichte aus den Kriegen, aus Schlachtfeldern, wo das immer wieder passiert ist, wo Menschen eine Bibel entweder vor sich gehalten haben oder in der Brusttasche eine Bibel drin hatten und dann hat genau die Kugel dort quasi ist da abgeprallt und die Bibel, das war wie so ein Schutzschild. Die Bibel rettet Leben. Und wenn es zur Zeit von Jesus schon so kleine gedruckte Bibeln gegeben hätte, so wie diese Gideon-Bibeln, dann hätten die Leute damals sicherlich auch diese Bibel in ihrem am Herzen, ganz nah im Herzen getragen. Denn die Bibel, das Wort Gottes, die Heilige Schrift, das war für die Menschen damals in Israel, vor allem für die Schriftgelehrten, für die Pharisäer ganz, ganz wichtig. Und sie haben den Psalm 1 ganz ernst genommen. Im Psalm 1 heißt es, wohl dem, der nachsinnt über Gottes Gesetz bei Tag und Nacht. Wohl dem, der meditiert über Gottes Wort. Und so wollten sie leben. Sie haben die Bibel gelesen, sie haben meditiert, sie haben Bibelverse, ja ganze Passagen und Bücher, biblische auswendig gelernt. Und Jesus bescheinigt ihnen, ja, die Bibel spielt in eurem Leben eine ganz wichtige, eine ganz entscheidende Rolle. Vier Gedanken heute dazu. Das erste, erstens, Jesus lobt das Bibelstudium. Jesus lobt das Bibelstudium. Jesus beginnt mit einem Lob und sagt, ja, wunderbar, ihr sucht in der Schrift. Ihr seid Bibelleser, prima. Ihr seid Bibelentdecker, wunderbar. Ihr seid Bibelforscher, sehr gut. Jesus findet es gut, wenn Menschen regelmäßig die Bibel aufschlagen, lesen, Bibelworte auswendig lernen, ob das jetzt im Konfirmandenunterricht, in der Bibelstunde, im Hauskreis ist, wenn man gemeinsam über das Bibelwort nachdenkt, sich hineingräbt. Und warum lobt Jesus das? Weil er sagt, weil wir in der Bibel, in der Heiligen Schrift, das wahre, das ewige Leben finden, weil sie uns den Weg zeigt. Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und Jesus sagt ganz richtig, jawohl, jawohl, sagt ihr, ihr sucht jetzt schon an der richtigen Stelle. Und das bedeutet, wenn wir auf der Suche sind nach dem Sinn des Lebens, dann sollen wir die Bibel aufschlagen. Wenn wir ewiges Leben bekommen wollen, dann geht es nicht darum, dass man irgendwelche besonderen frommen Events aufsucht, da braucht man auch nicht irgendwelche heiligen Orte konsultieren und anschauen, sondern dann müssen wir einfach die Bibel aufschlagen. Vor allem, wenn wir Gewissheit suchen in den letzten Fragen, diese Frage, wozu lebe ich eigentlich, wo komme ich her, wo gehe ich hin nach dem Tod, dann ist die Bibel entscheidend, denn die Bibel hat es in sich. Natürlich, die Bibel ist auch ein Geschichtsbuch, sie erzählt über das, was Gott mit Menschen, vor allem mit seinem Volk Israel gemacht hat, aber auch nachher. Ein Geschichtsbuch, sie ist auch ein Ratgeber in vielen Fragen des Lebens. Aber vor allem ist sie ein Buch, das uns zeigt, hier findet ihr das ewige, das wahre Leben. Und das ist auch der Grund, warum im Gottesdienst hier vorne immer eine aufgeschlagene Bibel liegt. Wir hören auf die Bibel und deswegen, wir hören auch auf Bibelworte. Wir hören nicht auf jetzt religiöse Geschichten, auf Märchen, Gedichte, Lebensweisheiten, sondern wir hören vor allem auf das Wort Gottes. Was sagt uns die Bibel? Und das ist nämlich bis zum heutigen Tag passiert nämlich das, dass da, wo Menschen wirklich die Bibel aufschlagen, in der Bibel suchen, dass sie da das wahre Leben finden, dass sich da in ihrem Leben grundsätzlich was verändert und dass das Kreise zieht, Kreise in der Familie, in der Nachbarschaft, im Verein, in der Firma, bis in die Gesellschaft hinein, die Bibel, die hat es in sich. Und deswegen war das erste, Jesus lobt das Bibelstudium. Das zweite ist, Jesus lobt die Bibel an sich. Was ist die Bibel für uns? Für manche Menschen ist die Bibel so ein papierener Papst, also die höchste Instanz. Für andere ist die Bibel eine Art Schwert, eine Sammlung schlagkräftiger Argumente, mit der man anderen quasi eins drüber braten kann. Ist die Bibel ein Nachschlagewerk? Ja, in vielen Dingen gibt sie Rat und Orientierung. Ist die Bibel eine Art Baumarkt? Stellt sie uns Baumaterialien zur Verfügung, geistliche Gedanken, Pläne, Anregungen? Wie kann man Gemeinde gestalten, Gemeinde leben, Gemeinde bauen? Ist alles gut und richtig, aber das Wichtigste ist, dass die Bibel vor allem einen Zielpunkt hat, nämlich sie gibt Zeugnis von Jesus. Jesus sagt, die Bibel, sie ist es, die von mir zeugt. Und das ist ein unglaublicher Anspruch. Und da ist den Leuten damals, diesen frommen Schriftgelehrten quasi, da ist denen die Luft weggeblieben. Wer wagt sowas zu sagen? Und dabei muss man sich ja vorstellen, die hatten ja nicht das Neue Testament wie wir, wo von Jesus die Rede ist, sondern die hatten bis dahin nur das Alte Testament. Das war die Heilige Schrift, das Alte Testament. Und Jesus sagt, ihr lest das Alte Testament und die Alte Testament, sie spricht von mir, sagt er. Das bezeugt, bestätigt, beglaubigt, dass Jesus eben mehr ist als ein bedeutender Prediger, ein Religionslehrer, sondern dass er wirklich der ist, den Gott geschickt hat, der Sohn Gottes, der Messias, der Retter, der Heiland. Und Jesus sagt, Mose, diese bei euch wichtigste Gestalt in eurer Tradition, in eurer Religion, dieser Mann, der hat bereits von mir geschrieben. Ganz vorne in der Bibel, in den Büchern Mose und dann die Propheten. Überall steht etwas schon von Jesus. Alles läuft auf Jesus hinaus, auf den, der die Welt geliebt hat und der allen ewiges Leben schenkt, die an ihn glauben. Die Frage ist natürlich, ja, warum können im Prinzip viele Menschen das nicht sehen und nicht verstehen? Manche Menschen sind vielleicht durch ihre Umstände so mit sich selber beschäftigt, dass sie gar keinen Blick mehr haben. Und das berühmteste Beispiel dafür, das ist dieser Abend des Ostersonntags, da sind zwei Jünger auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus. Und die sind durch das, was sie erlebt haben, wir würden euch sagen, durch das traumatische Erlebnis, Jesus am Kreuz gestorben, alle Hoffnung weg, durch dieses traumatische Erlebnis sind sie so fixiert, so in ihrer Trauer, in ihrer Sorge, mit sich selbst beschäftigt, dass sie nichts mehr sehen und nichts mehr hören. Und dann kommt das Interessante. Dann kommt ja diese Emmausgeschichte Jesus, der Auferstandene, den sie aber nicht gleich erkennen. Und dann erzählt er auf dem Weg ihnen, was die Bibel sagt. Und da heißt es in Lukas 24, Jesus fing an, und jetzt kommt es wieder, bei Mose und bei den Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt wurde. Genau, Jesus hat das gemacht, hat gesagt, Leute, schaut mal, schon ganz am Anfang, alles deutet darauf hin, auf das, dass Jesus für uns stirbt, dass Jesus aufersteht. Alles steht schon da, alles. Vielleicht hat er ihnen von Josef erzählt, diese Josefsgeschichte. Josef, der verraten, verkauft wird, der im Gefängnis landet und der aber am Ende dann nachher der zweitwichtigste Mann wird beim Pharao und sich dann alles zum Guten wendet. Ja, und am Ende heißt es, ja, ihr habt Schlimmes, hattet ihr beabsichtigt, sagt dann der Josef später seinen Brüdern. Aber Gott hat aus dem Schlimmen etwas Gutes gemacht. Und Jesus macht vielleicht deutlich, so wie bei Josef, auch bei Jesus. Sieht aus nach Absturz, sieht aus nach Ende, sieht aus nach Kapitulation. Alles zu Ende am Karfreitag. Aber dann kommt Ostern, die Auferstehung. Und das muss eine einzigartige Bibelstunde gewesen sein für diese Jünger auf dem Weg. Die Bibel, sie spricht von vielem. Ja, sie ist ja auch dick, aber sie redet eben davon, von dem Entscheidenden, nämlich, dass Gott in seiner Liebe aus der Komfortzone des Himmels herausgeht, herabsteigt in Jesus Mensch wird und uns zeigt, dass wir ewiges Leben durch ihn bekommen können. Gott liebt uns und Gott möchte, dass wir diesen Weg finden, diesen Weg zum Himmel, diesen Weg zum wahren, zum ewigen Leben, den Weg durch Jesus. In Jesus, da bekommen die Worte im wahrsten Sinn des Wortes Hand und Fuß. Und alles deutet eben von Anfang an auf Jesus hin. Alles hat diesen Zielpunkt, das ist der rote Faden, alles läuft auf Jesus hin. Das Dritte, Jesus ist traurig über die Ablehnung. Ihr wollt nicht zu mir kommen, um ewiges Leben zu haben. Zunächst sagt Jesus, prima, ihr lest die Bibel. Prima, ihr habt das richtige Buch. Prima, da findet ihr das wahre Leben. Prima, da findet ihr mich. Und jetzt kommt, aber ihr wollt nicht zu mir kommen, um das ewige Leben zu bekommen. Ihr wollt es nicht. Eine bittere Aussage, eine bittere Erfahrung. Man spürt diesen Schmerz. Sie hatten eigentlich das richtige Ziel vor Augen. Sie hatten auch die richtige Unterlage, ich sage mal die richtige Wanderkarte. Sie haben studiert voller Eifer und trotzdem, sie haben es nicht. Der frühere Theologe Adolf Schlatter hat einmal gesagt, ihr Eifer für die Schrift hört da auf, sobald der erscheint, von dem sie spricht. Ihr Eifer für die Schrift hört auf, sobald der erscheint, Jesus. Sobald der erscheint, von dem sie spricht. Das ist eigentlich verrückt. Woran liegt das? Ist das so kompliziert? Ist die Bibel so verschlüsselt, dass man es eigentlich gar nicht finden kann? Ist das alles so kompliziert, dass nur ein paar Superhirne darauf kommen? Oder müssten sie noch mehr Eifer an den Tag legen, noch mehr studieren, noch mehr lesen? Müssten sie noch viel intensiver sich mit der Bibel beschäftigen? Nein, Jesus begründet es nicht mit fehlender Einsicht. Er begründet es nicht mit mangelnder Erkenntnis, mit zu wenig Verstand. Es ist nicht eine Frage der Intelligenz, ob jemand in der Bibel Jesus und damit das ewige Leben findet. Es ist auch nicht eine Frage der Bildung und Vorbildung, ob wir Jesus als Retter annehmen. Es kann sich jemand unglaublich gut in der Bibel auskennen, sogar die Bibel auswendig lernen und das Entscheidende nicht begreifen. Woran liegt es? Jesus sagt, es ist eine Frage der Ehre. Kein Wunder, dass ihr nicht glauben könnt, denn ihr seid doch nur darauf aus, voneinander etwas zu gelten. Was heißt das? Das heißt, der Glaube an Jesus ist nicht zuerst eine Sache der Vernunft, sondern eine Sache des Herzens und des Gewissens. Und Jesus erkennen als Sohn Gottes ist auch nicht eine Sache von logischen Beweisen, sondern eine Sache der Ehre, nämlich die Frage, bin ich bereit, demütig auf Gottes Wort zu hören? Wirklich hören? Und nicht meinen, ich weiß ja eigentlich schon alles. Ich kann alles, ich schaffe alles. Bin ich bereit, mein Leben neu zu sehen im Lichte des Wortes Gottes, aus Gottes Sicht? Bin ich bereit zu erkennen, ja, ich bin eigentlich ein Sünder und ich bin durch Sünde von Gott getrennt? Sünde heißt ja Misstrauen, Gleichgültigkeit gegenüber Gott. Bin ich bereit, das zu erkennen, zu sagen, ja, ich bin jemand, der Vergebung braucht. Jemand braucht, der ihm die Schuld abnimmt. Jemand, der ohne Jesus das Leben verpasst. Bin ich bereit, Jesus zu folgen, wenn er mich ruft? Wenn er sagt, ich habe für dich einen Auftrag, eine Aufgabe, bin ich bereit, ein Wagnis einzugehen? Und das Entscheidende ist deswegen, bin ich bereit, mich quasi unter das Wort Gottes zu stellen und nicht über das Wort Gottes? Und das ist ja das, was viele machen, auch viele Christen. Viele stellen sich über das Wort und deswegen die Frage der Ehre. Wer hat was zu sagen in meinem Leben? Die am allermeisten, auch heute in unserer, ich sag's mal, westlichen Welt, die stellen sich über das Wort Gottes. Die sagen, es sind alles gute, schöne Gedanken, schöne Anregungen, gute Sachen, aber ich entscheide, was jetzt gilt für mein Leben und in unserer Zeit. Ich entscheide, nicht das, was die Bibel sagt. Und das ist die Frage der Ehre. Bin ich bereit, mich unter das Wort zu stellen oder stelle ich mich über das Wort? wenn es um die Frage geht von Beziehungen, wenn es um die Frage geht, wie gehen wir mit Geld um, wenn es um die Frage geht, wie halten wir es mit der Wahrheit. Lasse ich mir von Gottes Wort etwas sagen oder stutze ich das Wort Gottes so lang zurecht, bis es dann in meine Vorstellung hineinpasst? Vielleicht bin ich zu stolz, um mich von Gottes Wort prüfen, korrigieren zu lassen. Und dann ist es das, was im Weg steht zu Jesus. Dann komme ich nicht dahin. Vielleicht bin ich auch zu sehr abhängig von der Meinung anderer Menschen, was andere sagen. Ja, dass die Leute sagen, ach was, das ist doch uncool, Kirche und Glaube, Gemeinde. Dass wir auf das hören, ja, was ist die Ehre? Von wem wollen wir Ehre? Dass die Leute uns gut und toll finden und wunderbar. Und dass die uns komisch und schräg anschauen, wenn wir uns auf Gottes Wort verlassen, wenn wir nach Gottes Wort leben, wenn wir uns in der Kirche, in der Gemeinde engagieren, wenn wir nicht nach dem Mainstream leben, sondern nach dem Wort Gottes. Jesus sagt, euch ist es völlig gleichgültig, ob ihr vor dem einzigen Gott bestehen könnt. Es geht euch nur darum, wie die Leute euch sehen und wie die euch einschätzen. Sie hören nur, was die anderen sagen, wollen nur angesehen sein. Und dann kommt Gott eben nicht zu Wort. Und dann wagen sie auch nicht den letzten Schritt, weil die Anerkennung wichtiger ist von Menschen als das Ja Gottes. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Ehre von Menschen oder Ehre von Gott? Das ist die Frage. Und für viele Christen in anderen Ländern ist das nicht nur eine Frage der Anerkennung, sondern es ist sogar eine Frage des Überlebens. Ob in China, im hinduistischen, buddhistischen oder in muslimischen Ländern, da setzen junge Menschen ihr Studium aufs Spiel, weil sie sich als Christen nicht beteiligen und nicht Behörden und Professoren bestechen. Da müssen Familienväter Aushilfsjobs annehmen, weil ihnen der Glaube den Zugang zu lukrativen Berufen verwehrt. Und viele Christen könnten Gefängnis, Folter, Tod vermeiden, wenn sie nicht festhalten würden an Jesus, an dem Bekenntnis zu ihm. Es war vor 10 Jahren, am 15. Februar 2015, da wurden 21 Gastarbeiter am Strand von Libyen durch Terroristen des libyschen IS-Ablegers ermordet. Und zuvor haben diese Terroristen diese Leute bearbeitet und beackert und gesagt, ihr müsst nur diesem Glauben abschwören. Was hilft euch jetzt noch dieser Jesus? Ihr werdet sterben. 20 der Leute waren aus Ägypten, ein Mann kam aus Ghana. Und das wurde dann ja auch, gab ja sogar ein Video da davon, diese Exekution dieser 21. Und einer der Gastarbeiter, der hat gerufen, Yarab Yeshua, Jesus ist der Herr. Und laut Erzbischof Paphnutius von Samalut hat er gesagt, es waren, wie gesagt, 20 Christen und es war einer dabei, der war eigentlich noch gar kein Christ. Und als der aber gesehen hat, wie die anderen 20, was die gebetet haben und gesagt haben und wie die an ihrem Glauben festgehalten haben, da hat dieser Mann, als er auch gefragt wurde, bekennst du Jesus als wahren Gott? Da hat er gesagt, ihr Gott, also der von den Christen, ihr Gott ist auch mein Gott. Und damit war ihm bewusst, dass er damit sein Leben hier in dieser Welt beendet hat. Wir leben ja Gott sei Dank in einem, nicht in so einem Land, aber bei uns spielt sich das alles viele Stufen niedriger ab. Aber wie ist es bei uns? Machen wir es wie jener kirchliche Jugendmitarbeiter, der zur Bundeswehr ging? Und dann hat er ein bisschen Angst gehabt, wie werden die Kameraden da reagieren, wenn die merken, ich bin Christ. Und dann kam er das erste Mal am Wochenende nach Hause und dann hat der Pfarrer ihn gefragt, hat er gesagt, na, wie ist es dir jetzt ergangen? Hast du was viel einstecken müssen? Dann hat er gesagt, nein, er hat gesagt, ist alles gut gegangen, habe mich in Ruhe gelassen. Es hat nämlich niemand gemerkt. Ein anderes Beispiel habe ich gelesen, das Gegenteil, da ging einer in die Kaserne nach Ludwigsburg. Und kaum ist er in die Kaserne eingezogen, hat er am schwarzen Brett hat er ein Schild angehängt oder einen Zettel angehängt, hat er geschrieben, Christen zum Bibellesen gesucht. Das ist eine Frage der Ehre. Suchen wir die eigene Ehre oder die Ehre Gottes? Und es schmerzt Jesus zutiefst, dass Menschen sich selbst im Weg stehen und dass sie nicht wirklich durchdringen zum Glauben, weil sie zu viel auf das hören, was die anderen sagen und denken und schreiben. Und nicht wirklich auf das, was die Bibel sagt und was Jesus sagt. Und jetzt noch ein letztes, das vierte. Jesus ringt um seine Kritiker. In Wirklichkeit glaubt ihr Mose gar nicht, sonst würdet ihr auch mir glauben, schließlich hat Mose von mir geschrieben. Und Jesus lässt sie nicht gleich vom Haken, diese Leute. Seine Kritiker lässt sie auch nicht einfach stehen, er schreibt sie nicht einfach ab. Und deswegen haben dann auch einige dieser hochstehenden, anerkannten jüdischen Personen auch nachher noch zum Glauben an Jesus gefunden. Es gibt ja Beispiele. Nikodemus, ein hochstehender Mann. Oder eben auch Josef von Arimathea, der den Leichnam von Jesus vom Kreuz nimmt, ins Grab legt. Und es gab es einige andere. Das heißt, immer wieder haben Menschen zu Jesus gefunden, weil Jesus auch diesen, die sich selber im Weg stehen, ihn den Menschen nachgeht. Weil er immer wieder anklopft, immer wieder ruft, immer wieder wirbt. Deswegen finden bis heute Menschen den Retter. Weil Jesus sucht und wirkt durch das Wort der Bibel. Und so fand man einst an der Küste von Spanien nach dem Untergang eines deutschen Handelsschiffes eine Menge Matrosenkleider am Ufer. Und diese von Salzwasser durchdrängten Matrosenkleider, die hat eine spanische Papierfabrik hat die aufgekauft, hat es auftrennen lassen und wollte das irgendwie weiterverarbeiten. Und beim Auftrennen des Futters in dieser Matrosenjacke hat man ein deutsches Neues Testament gefunden. Mit einigen Papieren, die dabei waren, haben die das dann geschickt an die deutsche Botschaft nach Madrid. Und da stand auf dem ersten Blatt dieses Neuen Testaments Folgendes geschrieben. Markus Rottmann, 1864. Das erste Mal gelesen um der Bitte meiner Schwester Lotte willen. Das zweite Mal gelesen aus Angst um meiner Seele willen. Das dritte und alle anderen Male aus Liebe zu meinem Heiland Jesus Christus gelesen. Dieser Matrose ist Jesus beim Bibellesen begegnet. Es hat eine Weile gedauert. Man merkt es aus diesen kurzen Zeilen. Zunächst gab es Widerstand. Naja gut, wegen der Schwester halt, das erste Mal gelesen. Dann kommt ein innerer Kampf, ein heftiger Kampf. Aber der Matrose, er hört die Stimme des Retters und er merkt, es geht um ein Seelenheil, es geht ums ewige Leben. Und dann öffnet er Jesus sein Herz und der Friede, die Vergebung, die Freude ziehen in sein Herz ein. Und er sagt, das dritte und alle anderen Male gelesen aus Liebe zu meinem Heiland Jesus Christus. Ja, ihr Lieben, die Bibel, sie rettet Leben. Und möge dieses Wunder auch unter uns geschehen. Und alle Bibelentdecker sagen Amen.